Mit Geschwistern ist das so eine Sache. Und mit der Liebe von Eltern zu den Geschwistern ist das auch manchmal so eine Sache. Vor allem, wenn die sehr offensichtlich, sehr ungleich verteilt ist. In der Familie von Jakob war das auch so. Und da war daran der Frieden zerbrochen. Vater Jakob hat einen seiner 12 Söhne besonders geliebt und er hat ihn sichtbar bevorzugt, Josef, und hat ihm auch so etwas Ähnliches wie ein BMW geschenkt. Das war damals ein sehr wertvolles und besonderes Kleid. Und Josef ist damit sehr ungeschickt umgegangen. Der hat seine Brüder verpetzt und der hat ihnen begeistert Träume erzählt, die alle darauf hinausgelaufen sind. Ich, Josef, bin der Boss über die anderen, über euch, über die Eltern. Und für all das haben seine Brüder ihn gehasst. Und sie haben ihn geschnitten, sie haben nicht mehr mit ihm gesprochen. Das ist der Anfang der Geschichte von Josef. Die kennt ihr vermutlich. Ich habe gerade vorhin erst erfahren, dass hier in unserem Gemeinderaum vorige Woche mehrmals ein Musical von Josef aufgeführt worden ist, wo die Kinder der landeskirchlichen Gemeinschaft mit dran beteiligt waren. Und wir sind in der Bibelstunde gerade, haben gerade diese Geschichte angefangen. Und die machen wir ja auch gemeinsam, die Bibelstunde. Und da dachte ich, das passt auch gut, jetzt mal im Gottesdienst mal eine dieser Geschichten näher zu besehen, und zwar die, über die wir diese Woche, die wir uns da schon gemeinsam angeguckt haben, wo wir schon eine sehr lebendige Stunde dazu hatten. Und deshalb geht es jetzt an dieser Stelle weiter, nach der Sache mit dem Träumen und dem BMW zum Anziehen. Ich lese aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 37, Vers 12. Und seine Brüder gingen fort, um die Schafe ihres Vaters bei Sichem zu weiden. Da sagte Israel zu Josef: Weiden nicht deine Brüder zu Sichem? Komm, ich will dich zu ihnen senden. Er aber sagte zu ihm: Hier bin ich. Vater Jakob schickt seinen Liebling Josef alleine zu dessen 10 älteren Brüdern, die ihn hassen, die nicht mehr mit ihm reden. Also entweder hat Jakob von alledem nichts mitgekriegt, oder aber es ist gerade ein Versuch von ihm, diese gestörte Beziehung wieder in Ordnung zu bringen, den Frieden wiederherzustellen, die Brüder mal dort kennenzulernen, wo ihre Stärken sind, wo sie was können. Wie auch immer, Josef ist gerne bereit zu gehen und bekommt seinen Auftrag. Da sagte er zu ihm: Geh doch hin, sieh nach dem Wohlergehen deiner Brüder und nach dem Wohlergehen der Schafe und bring mir Antwort. Wörtlich steht da: Sieh nach dem Shalom deiner Brüder und nach dem Shalom der Schafe. Der ist aber wichtig. Shalom, das ist der Zustand, wo die Gemeinschaft heil ist und unversehrt ist, der zwischen den Brüdern und Josef zerbrochen ist. Wie sieht es aus mit dem Shalom in der Familie? Das ist eines der zentralen Themen der ganzen Josefsgeschichte. Guck nach, ob alles in Ordnung ist. Erkundige dich schön, wie es ihnen geht. Vielleicht ein Friedensangebot. Allerdings ein riskantes Friedensangebot. Vaters Liebling, der ihm früher den ganzen negativen Tratsch zugetragen hat über seine Brüder, der soll jetzt nach dem Rechten sehen und dann seinem Vater Bericht erstatten, ob das gut geht. So sandte er ihn aus dem Tal Hebron und er kam nach Sichem. Etwa 5 Tage reisen, dann ist Josef am Ziel, Sichem. Aber sein Ziel ist nicht mehr da. Keine Schafe, weit und breit. Und so läuft er hierhin, er läuft dahin, er irrt umher. Das Programm, mit dem er aufgebrochen ist, greift nicht mehr. Was jetzt? Vers 15, da fand ihn ein Mann und siehe, er irrte auf dem Feld umher. Und der Mann fragte ihn: Was suchst du? Eine geheimnisvolle Begegnung, so am Rande. Josef irrt herum. Er findet weit und breit keine Menschenseele, die er fragen kann. Und dann das, da fand ihn ein Mann. der ihn fragte: Was suchst du? Eigenartig. Vers 16, und er sagte: Ich suche meine Brüder. Teile mir doch mit, wo sie weiden. Da sagte der Mann: Sie sind von hier aufgebrochen, denn ich hörte sie sagen: Lass uns nach Dothan gehen. Dothan, eine alte kanaanäische Stadt, nochmal 12 Kilometer weiter. Und dann heißt es, da ging Josef seinen Brüdern nach. Da ging Josef seine Brüder nach und fand sie bei Dothan. Also er sieht sie schon von Weitem, große Schafherden und ein Grüppchen von Männern, die zusammensitzen. Das müssen sie sein. Und nicht viel später sehen auch seine Brüder, dass da jemand kommt am Horizont. Und eine Weile später sehen sie, wer der jemand ist. Josef war nämlich so dusselig und hat sich seinen schicken Anzug angezogen, den ihm sein Vater geschenkt hat. Die kleidgewordene Bevorzugung. Also ähnlich wie wenn Hendrik mit dem BMW vorfährt, um seine Schwestern zu besuchen. Dann hat man auch schon mal eine gute Ausgangsposition. Als sie ihn sehen, kommt ihnen ihr Hass wieder hoch. Und diesmal ist es anders. Diesmal sind sie 5 Tage weg von zu Hause. Vater ist nicht da. Diesmal ist er in ihrer Macht. Niemand guckt zu. Das ist ihre Chance. Vers 18. Als sie ihn von Ferne sahen und bevor er sich ihnen genähert hatte, da ersannen sie gegen ihn den Anschlag, ihn zu töten. Und sie sagten einer zum anderen: Sieh da, da kommt dieser Herr der Träume. Das mit dem Träumen, das hat sie getroffen. Vielleicht haben sie auch so eine Ahnung, dass da mehr dahinter ist als pubertäre Größenfantasien. Damit kann man ja umgehen, das erledigt sich irgendwann von selbst. Aber sie sagen, da kommt dieser Herr der Träume. Und das ist so ein Ausdruck, das bezeichnet eigentlich jemanden, der ermächtigt ist zu weissagenden Träumen. Jemand, der das kann, der das macht. Kann also gut sein, dass es nicht bloß darum geht, einem Angeber eine Abreibung zu verpassen, sondern dass sie fürchten, diese Träume könnten vielleicht wirklich wahr werden. Vielleicht wird er wirklich an die erste Stelle in der Familie treten irgendwann. So ein bisschen hat das ja schon angefangen mit dem Vater und ihm. Vielleicht wird er irgendwann tatsächlich das Sagen haben. Ausgerechnet er. Und dass sie das verhindern wollen. Der Plan, Vers 20, so kommt nun und lasst uns ihn erschlagen und ihn in eine der Zisternen werfen. Und wir wollen sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen. Dann werden wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Wenn der Träumer nicht mehr da ist, dann werden auch seine Träume nicht wahr. So einfach ist das. Und das Verhältnis zu ihrem Vater, der seine ganze Liebe an diesen Neuankömmling verschleudert, die Liebe, die ihnen doch auch zusteht, die hat er ihnen weggenommen. Etwas, worauf sie einen Anspruch haben. Josef steht dazwischen, zwischen ihnen und der Liebe ihres Vaters. Und wenn es ihn nicht mehr gibt, dann ist dieses Hindernis weg. Und während Josef fröhlich näher kommt, machen sie ihren Plan. Vers 21, als Ruben das hörte, wollte er ihn aus ihrer Hand retten und sagte: Lasst uns ihn nicht totschlagen. Ruben, der Älteste. Und damit hat er eine besondere Funktion. Wenn Teile der Familie vom Vater entfernt waren, dann hat der Älteste die Rolle des Vaters zu übernehmen. Für diese begrenzte Zeit hatte er die Verantwortung. Und zwar ganz wörtlich. Wenn die Gruppe wieder nach Hause kommt, dann hat er auf die Fragen des Vaters zu antworten. Was ist gelaufen? Wie ist es? Ist alles in Ordnung? Dann musste er Rede und Antwort stehen. Das ist der Ursprung unseres Begriffs Verantwortung. Da geht es nicht zuerst um ein Verantwortungsgefühl oder um ein Verantwortungsbewusstsein, sondern um die schlichte Tatsache, Antwort geben zu müssen. Was hast du gemacht mit diesem Auftrag? Was hast du gemacht mit dem, was dir anvertraut ist? Und er, Ruben, der wird der sein müssen, der diese Antworten gibt. Und damit ist er jetzt in einer schwierigen Lage. Er muss antworten seinem Vater in ein paar Tagen oder Wochen, wenn sie wieder zu Hause sind. Und die anderen Brüder sind gerade so aufgebracht und wütend, die hören nicht auf ihn, die hören auf kein vernünftiges Argument. Also versucht er erstmal irgendwie das Schlimmste zu verhindern und Zeit zu gewinnen. Vers 22, und Ruben sagte zu ihnen: vergießt nicht Blut. Werft ihn in diese Zisterne, die in der Wüste ist, aber legt nicht Hand an ihn. Durchaus klug gedacht. Das ist ja ein Teil ihres Plans mit der Zisterne, ihn zu erschlagen und dann in diese Zisterne zu entsorgen. Und den greift er auf und sagt, warum eigentlich ihn vorher töten? Werft ihn doch so in die Zisterne. Da kommt er nicht mehr raus und wir haben nicht die Hand an ihn gelegt. Das stimmt natürlich nicht wirklich. Wenn man jemanden in ein Loch wirft und ihn dort verdursten lässt, hat man ihn auch nicht weniger umgebracht, als wenn man ihm vorher den Schädel einschlägt. Im Gegenteil, die langsamere Variante ist eindeutig die grausamere. Aber das will Ruben ja auch gar nicht. Vers 22 weiter. Das sagte er, damit er ihn aus ihrer Hand errettete, um ihn zu seinem Vater zurückzubringen. Er will jetzt einfach nur mal irgendwie verhindern, dass Josef gleich umgebracht wird. Er will Zeit gewinnen. Mehr kann er im Moment nicht erreichen. Und diese ganzen Diskussionen, diese ganzen Gedanken, die laufen, während Josef immer noch auf sie zukommt. Gut gelaunt kommt er sich, freut sich aufs Ausruhen, ein schönes Essen. Er hat ja auch einige schöne Sachen mitgebracht. Am Abend dann Lagerfeuer, so stellt er sich das vor, und dann im Zelt übernachten. Das ist doch toll. Dann ist er da. Und bevor Josef noch fragen kann, ob Shalom ist, Frieden unter ihnen, wird schnell klar, dass kein Friede ist. Vers 23. Und es geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie Josef seinen Rock aus, den Ärmelrock, den er anhatte. Die gesammelte Wut entlädt sich. Zuerst gegen die verhasste Edelklamotte, die reißen sie ihm vom Leib. Vers 24, und sie nahmen ihn und warfen ihn in die Zisterne. Die Zisterne aber war leer. Es war kein Wasser darin. Zisterne, das war so eine Art unterirdischer Tank, in dem das Wasser von dem reichlichen Winterregen aufgefangen wurde, sodass im Sommer noch was davon zur Verfügung ist. Und die hatte so ungefähr die Form wie eine riesige Flasche, unten breit und weit und oben ziemlich schmal, dass sie nicht austrocknet und nicht so viel reinfällt. Das heißt, rausklettern unmöglich. Wenn das oben so zusammengeht, keine Chance. Und es gab es wohl öfters, dass Zisternen, so dass so ein Wasserlöcher zum Aufbewahren eines Menschen zweckentfremdet wurden. Das Wort für Zisterne im Hebräischen, das Wort Bor, das heißt auch Gefängnis oder Grab. Also das sollte diese Zisterne für Josef auch werden, sein Gefängnis und sein Grab. Und dann heißt es, Vers 25, dann setzten sie sich, um zu essen. Das fand ich immer irgendwie schockierend. Diesen Kontrast mit dem Alltäglichen, so Hände abputzen, das hätten wir geschafft. Essen wir erstmal was. Josef hat so schöne Sachen mitgebracht. Von seiner Reaktion wird uns hier nichts berichtet, ob er um Hilfe gerufen hat, ob er sie angefleht hat. Wir erfahren das aus einem späteren Gespräch der Brüder, dass das ja wohl der Fall war. Und dann setzen sie sich, um zu essen, heißt es hier. Und dann passiert was, das war nicht geplant. Und sie erhoben ihre Augen und sahen, und siehe, eine Karawane von Ismaelitern kam von Gilead her. Und ihre Kamele trugen Tragakant und Balsamharz und Ladanum. Sie zogen hin, um es nach Ägypten hinabzubringen. Vom Ostjordanland zieht eine Karawanenstraße an Dothan vorbei nach Ägypten. Die Wege sind heute noch ganz ähnlich wie damals. Und jetzt kommt da so eine Truppe von Händlern auf Kamelen mit verschiedenen Harzen. Die wurden verwendet für medizinische Zwecke, die wurden verwendet als Kosmetika und natürlich zum Einbalsamieren. Und in Ägypten gab es einen großen Bedarf für sowas, für solche Harze. Und als die gut beladenen Kamele so näher kommen, wird der Fall Josef nochmal neu aufgerollt. Vers 26, da sagte Juda zu seinen Brüdern, was für ein Gewinn ist es, dass wir unseren Bruder umbringen und sein Blut zudecken. Kommt, lasst uns ihn an die Ismaeliter verkaufen. Aber unsere Hand sei nicht an ihm, denn unser Bruder, unser Fleisch ist er. Inzwischen sind die Gemüter etwas abgekühlt und es ist nicht mehr ganz aussichtslos, sie auf die Folgen hinzuweisen. Was kommt raus? Welchen Gewinn haben wir, wenn wir das so machen und das mit dem Blut zudecken? Ihr wisst doch, dass das nicht funktioniert. Vergossenes Blut lässt sich nicht zudecken. Auch das zugedeckte Blut schreit zum Himmel. Das wussten sie aus ihrem Glauben, das war Allgemeingut auch damals. Blut schreit zum Himmel und wird sich irgendwie rächen. Das lässt sich nicht ungeschehen machen. Und wenn unser Meisterträumer nach Ägypten kommt, ist er doch auch aus dem Weg. Und wir haben auch was davon. Zusätzlich noch kriegen wir noch was davon. Und ist er nicht trotz allem, sagt Judah, ist er nicht trotz allem unser Bruder? Jetzt auf einmal, war er vorhin ja auch schon. Aber andererseits, vorher hätte kein Mensch auf solche vernünftigen Argumente gehört. Jetzt schon. Vers 27, und seine Brüder hörten darauf. Dieser kleine Satz, der entscheidende Wende, seine Brüder hörten darauf. Und dann geht's weiter, da kamen midianitische Männer vorüber, Händler, und sie zogen ihn heraus und holten Josef aus der Zisterne herauf. Und die Brüder verkauften Josef an die Ismaeliter für 20 Silberschekel. Und sie brachten Josef nach Ägypten. Klingt so, als ob die Händler Josef schon rausgeholt hätten. Vielleicht haben sie ihn schreien gehört. Trotzdem kommt es zu einem Verkauf. Sie einigen sich auf 20 Silberschekel. Das war, kann man aus dem dritten Mosebuch sehen, der Durchschnittspreis für einen Halbwüchsigen. Also so zum Standardpreis, nicht eben viel, Josef im Ausverkauf. Ruben war nicht dabei, der hat inzwischen die Vorbereitungen für seine heimliche Rettungsaktion abgeschlossen. Und Vers 29, als nun Ruben zur Zisterne zurückkam und siehe, Josef war nicht in der Zisterne, da zerriss er seine Kleider. Und er kehrte zu seinen Brüdern zurück und sagte, der Junge ist nicht mehr da. Ich aber, wohin soll ich jetzt gehen? In seinem Entsetzen wird nochmal deutlich, was er vorhatte. Ich aber, wohin soll ich jetzt gehen, sagt er. Das treibt ihn um, verständlicherweise. Wobei, wohin Josef geht, das kümmert ihn in dem Moment auch herzlich wenig. Wie die anderen reagieren, wird nicht berichtet. Überhaupt hören wir jetzt nicht mehr viel von oder nichts mehr von Beratungen, von Gesprächen, sondern jetzt wird eine Kette von Handlungen berichtet. Die Würfel sind gefallen, die Karawane ist weitergezogen. Ihre Entscheidung, die Entscheidung der Brüder, ihre Tat, die ist jetzt unwiderruflich. Die ist unabänderlich. Ab jetzt können sie nur noch versuchen, mit den Folgen irgendwie zu Rande zu kommen. Und das versuchen sie, indem sie das Ganze noch ordentlich vertuschen. Vers 31, dann nahmen sie den Rock Josefs und schlachteten einen Ziegenbock und tauchten den Rock in das Blut. Da ist es wieder, dieses Gewand. Damit hat alles angefangen, der Hass auf Josef, der sich dann darin entlud, dass sie ihm das Gewand vom Leib gerissen haben. Und nun bringen sie es zurück. Das heißt, Jakob selber vor die Augen zu treten, trauen sie sich nicht. Vers 32, dann schickten sie den Ärmelrock hin und ließen ihn ihrem Vater bringen und sagen, das haben wir gefunden, untersuche doch, ob es der Rock deines Sohnes ist oder nicht. Einst hatte Jakob seinen Vater mit den Kleidern seines Bruders Esau betrogen und hat sie angezogen, um wie er zu riechen. Jetzt wird er von seinen Söhnen mit den Kleidern Josefs betrogen. Bei dem Betrug damals hat auch ein Böcklein eine Rolle gespielt. Aber an all das denkt Jakob nicht. Für ihn ist das, was er sieht, ja die Wahrheit. Manchmal sieht etwas eindeutig aus. Sein Gewand mit Blut beschmiert, was soll man da denken, ist doch klar. Manchmal sieht etwas eindeutig aus und ist aber eindeutig falsch. Vers 33, da untersuchte er ihn und sagte, der Rock meines Sohnes, ein böses Tier hat ihn gefressen. Zerrissen ist Josef. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte Sacktuch um seine Hüften und er trauerte um seinen Sohn viele Tage. Die Brüder hatten sich vorgestellt, jetzt, wo Josef nicht mehr da ist, jetzt werden wir die Liebe unseres Vaters wiederbekommen. Und sie haben sich getäuscht. Die Liebe Jakobs bleibt bei Josef und sie fließt jetzt in Jakobs heftige und anhaltende Trauer. Und alle seine Söhne und alle seine Töchter machten sich auf, um ihn zu trösten, heißt es dann. Eine gemeinsame Aktion. Und hier geht es nicht darum, Jakob tröstende Worte zu sagen. Sie möchten ihren Vater zum Einlenken bringen. Sie möchten, dass er dieses eigenartige Verhalten beendet. Dass Jakob seine Hardcore-Trauerriten beendet. Nach dem Motto, irgendwann ist er auch mal genug. Irgendwann musst du das auch mal abschließen und dich wieder den Dingen des Lebens zuwenden. Oder wenigstens in dem, was du so vorstellst, einen Gang runterschalten. Dass wieder Friede einkehrt. Dass wieder Shalom einkehrt bei uns. Dass der Familienfriede wiederhergestellt ist. Und es heißt, er aber weigerte sich, sich trösten zu lassen und sagte, nein, sondern in Trauer werde ich zu meinem Sohn in den Scheol hinabfahren. So beweinte ihn sein Vater. Da ist die geballte Überzeugungskraft seiner Familie, aber die prallt an Jakob ab. Er will nicht. Er will in Sack und Asche trauern, solange er will, solange er lebt. Aus der Vorliebe des Vaters für Josef ist nun eine Trauer geworden, die sich nicht trösten lassen will. Und auf diese Weise bleibt er verbunden, will er verbunden bleiben mit seinem Sohn. Er will nicht zurück in den Frieden, in einen Frieden ohne Josef. Er will nicht zurück in dieses Heilsein. Der Frieden in der Familie bleibt zerstört. Und so lässt der Erzähler Jakob zurück. Von ihm wird nun über lange Zeit nicht die Rede sein. Er macht noch einen kurzen Schwenk am Schluss und signalisiert, auch wenn es jetzt so aussieht, die Geschichte mit Josef ist nicht am Ende, die geht weiter. Vers 36. Und die Midianiter verkauften ihn, Josef, nach Ägypten an Potiphar, einen Hofbeamten des Pharaos. Den Obersten der Leibwächter. Eine dramatische Geschichte, eine tragische Geschichte, wo ist jetzt Gott in dieser Geschichte? Könnten wir jetzt nochmal schnell nachlesen, sind ja relativ viele Verse, nochmal gucken, wo ist nochmal von Gott die Rede und dann stellen wir fest, überhaupt nicht. Von Gott ist überhaupt nicht die Rede, an keiner Stelle. Und auch sonst ist nicht viel zu sehen von ihm. Ist Gott die Ursache von dem, was hier passiert? Hat er das ausgelöst? Ist er einfach nur abwesend? Oder ist er der, der immer noch das Beste draus macht, aus allem, was da passiert? Ich könnte mir es jetzt einfach machen, so im Sinne dieser letzten Möglichkeit, und flugs alles, was noch irgendwie halbwegs das Schlimmste verhütet, auf das Konto Gottes buchen. Sagen, das hat Gott so gemacht. Rubens Idee mit der Zisterne, dass Josef nicht gleich erschlagen wird. Dass in dieser Zisterne kein Wasser ist. Sonst hätte er nicht so lange überlebt, bis die Händler kommen. Dass im richtigen Moment die Karawane kommt. Dass Judah es schafft, seine Brüder zu überzeugen. Und so, dass insgesamt, obwohl es ganz anders aussah, das Leben Josefs gerettet ist. Könnte ich doch jetzt sagen, seht ihr, dafür hat Gott gesorgt. Vermutlich läge ich damit sogar richtig. Aber ich will das jetzt nicht so machen. Der Erzähler macht es auch nicht. Nicht mal andeutungsweise. Lässt er durchblicken, wie Gott da hinten die Fäden zieht. Er erzählt einfach, was passiert. Die Geschichte von Josef, die ist anders als die Geschichten von Abraham, von Jakob und Isaak und Esau. Wenn wir diese Geschichten lesen, das waren ursprünglich eigenständige Geschichten, die erzählt wurden und weitererzählt wurden und die irgendwann gesammelt wurden und zu einem Erzählbogen zusammengestellt worden sind, zu einer Gesamtheit. Und deshalb haben diese Einzelgeschichten ihren eigenen Spannungsbogen in sich. Die haben ein Ziel, die haben ein Thema, die sind insgesamt in sich rund. Das macht sich gut, wenn man darüber predigt. Dann hat man eine runde Geschichte, die in sich einen Sinn hat und ein Ende. Kann man schön drüber sprechen. Bei der Josef-Geschichte ist das anders. Die ist nicht aus einzelnen, in sich stimmigen Geschichten zusammengewachsen, sondern die ist als eine zusammenhängende Erzählung gestaltet worden, von Anfang an. Und die hat ihren Sinn nur als Ganze. Das heißt, wenn man dann eine Einzelgeschichte von Josef nimmt, hat man nicht eine ganze Geschichte, sondern bloß ein Stück, was offen endet. Diese Geschichten muten ihren Lesern, ihren Hörern etwas zu, nämlich länger zu warten. Da ist dieser längere Bogen. Länger zu warten, bis sich Dinge klären, bis Dinge deutlich werden, was das soll, was daraus wird. Wenn man die dann von hinten anguckt, dann bekommt manches seinen Sinn. Was zuerst unverständlich erschien, was widersinnig erschien. Warum so eine schlimme Sache? Dann sagt man ja, deshalb. Sonst hätte es ja am Ende gar nicht funktioniert. Aber wir sind eben nicht am Ende. Dort hinten sind wir noch lange nicht. Und ich will jetzt nicht schon nach hinten springen und das Ganze aus einer höheren Warte angucken, schön sortiert und mit Etiketten versehen, sodass wir alles wissen, wozu und warum. Der Erzähler macht das auch nicht. Und ich denke, das macht er bewusst nicht. Das ist der erste Grund, weshalb ich es auch nicht machen möchte. Der zweite Grund ist, in unserem Leben funktioniert das so auch nicht. Da können wir auch nicht mal eben ans Ende springen, von dort aus gucken, wie alles sich schön sortiert, wie alles sinnvoll zusammenpasst. Ich denke, wir wünschen uns das manchmal, dass die Dinge in unserem Leben so schön klar sind oder im Leben von Menschen, die uns wichtig sind. Was ist jetzt dran? Welchen Sinn hat das, was da gerade passiert? Welchen Sinn hat das, was da gerade unerwarteterweise dazwischen gekommen ist? Könnte uns Gott nicht mal teilhaben lassen an seinem souveränen Überblick über das Ganze? Könnte er. Das könnte er. Und es gibt durchaus Erfahrungen, Menschen machen manchmal Erfahrungen, wo das punktuell mal passiert, dass sie einen Blick kriegen auf das Ganze von Gott her. Aber das ist nicht der Normalfall, das sind seltene Ausnahmen. Das ist nicht die Messlatte, an der wir unsere Erfahrungen messen können, wo wir sagen können, dann ist es richtig und wenn ich diesen Überblick nicht habe, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Das ist der Normalfall, dass wir den nicht haben, diesen Überblick. Wir können unser Leben nicht so von oben erzählen, noch eine Etage über Gott. Das Ganze im Blick. Das machen die Menschen hier gerade, das macht Gott. Das setzt er gerade so in Szene und damit beabsichtigt er das und das. Diesen Blick von oben haben wir nicht. Die Josefsgeschichte ist von unten erzählt. Einfach das, was hier unten passiert, eins nach dem anderen. Sicher, der da oben, der ist dabei, der sieht und der macht. Aber dazwischen ist eine dicke Wolkendecke. Und wir können ihn da nicht reinsehen in das, was er da macht und was er da will. Wir sehen erstmal nur das, was hier unten passiert. So wie wir das normalerweise auch bei uns erleben. Und das ist eine Sache, die ich uns heute gerne aus dem Anfang dieser Geschichte mitgeben möchte. Diese Geschichte so zu lesen, mit diesem suchenden Blick. Wo wird sich zeigen, wo es hinaus will? Wie wird sich zeigen, wo es hinaus will, was Gott in dieser Geschichte ist, was Gott in dieser Geschichte will, was er vorhat mit dieser Familie? Das ist an dieser Stelle noch nicht sichtbar. Manches ist zweideutig. Man könnte was vermuten, man weiß es aber nicht. Das zeigt sich dann erst nach und nach, dass er da ist, dass er etwas Gutes vorhat. An dieser Stelle ist das Vertrauenssache. Zeigen wird es sich unter Umständen erst sehr viel später. Und ich lade uns ein, dass wir auf unser eigenes Leben auch so gucken. Da ist vieles noch nicht sichtbar. Manches ist zweideutig. Man könnte was vermuten, man weiß es aber noch nicht. Das zeigt sich erst nach und nach. Und dass Gott etwas Gutes damit vorhat, das ist Vertrauenssache. zeigen wird es sich unter Umständen erst viel später. Dass wir da auf das gucken, was bei uns passiert, gerade das, was so normal aussieht, so weltlich, so unreligiös, einfach so das Leben mit seinen ganzen Lebenslagen. Dass auch diese Wolkendecke und dass auch Gott drüber und drin. Der hat gute Absichten mit dir, mit deiner Familie. Der bereitet da auch was vor. Der schreibt seine Linien. Aber wir schweben halt nicht über ihm. Wir wissen nicht, wir sehen nicht, was er da schreibt. Aber dass er etwas Gutes daraus machen will, das wissen wir. Das ist noch nicht sichtbar, wir wissen es. Aber es ist Vertrauenssache. Natürlich werden wir versuchen, seine Spuren zu finden in dem, was wir erleben. Natürlich werden wir versuchen zu verstehen, was da passiert. Aber ohne diesen Anspruch, Gott dauernd in die Karten gucken zu können. Mit diesem vertrauensvollen, bescheidenen, suchenden Blick lade ich uns ein, unser eigenes Leben zu lesen, zu besehen. Und dann werden wir jetzt schon Spuren Gottes entdecken. Und wir werden leben in dem Wissen, dass Gott viel mehr tut und viel mehr vorhat, als wir jetzt schon sehen können. Amen.